Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Hallo und schön, dass du da bist, hier bei Psychologie at Work am heutigen Sonntag oder wann immer du auch schaffst reinzuhören. Freut mich sehr, dass du den Weg hier in den Podcast gefunden hast. Ja, viele sprechen ja immer mal wieder von der Winterdepression oder von den sogenannten saisonalen Depressionen. Ihr habt das sicher alle schon mal gehört, dass sich zur Winterzeit, wenn das Licht nachlässt, gewisse depressive Syndrome, also Stimmungsverschlechterungen und Antriebsverschlechterungen und so etwas ausbilden können. Aber auch die Sommerzeit, die wir eigentlich mit Sonne, mit langen Tagen, mit Strand, mit Urlaub und all diesen positiven Dingen in Verbindung bringen, gerade diese Sommerzeit birgt für manche Menschen auch gar nicht so schöne Gefühle. Also gerade jetzt strugglen wirklich einige Menschen und man findet hier verschiedene Begriffe. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal über einen davon gestolpert seid. Man spricht manchmal von der Sommerdepression oder Summer Depression. Wir haben sowas wie das Post-Holiday Syndrome, Sommer-FOMO. Also viele Begriffe existieren hier. Und dafür gibt's jetzt verschiedene Gründe und die möchte ich in der heutigen Episode einfach mal ganz kurz anschauen, weil ich doch erlebt habe, auch mal bei einem Posting, was ich zu diesem Thema gemacht habe, dass viele noch gar nicht so sehr damit in Kontakt gekommen sind oder gar nicht so wirklich wussten, dass es das auch gibt. Ja, und einerseits kann das so in eine Richtung gehen, dass wir zum Teil so überarbeitet sind, also dass Menschen so völlig gestresst in den Urlaub gehen, dass sie gar keine wirkliche Erholung mehr in diesem Urlaub erleben können. Und dann kommt es häufig eben zu dem sogenannten Post-Holiday-Syndrome. Da werde ich gleich noch mal etwas näher drauf eingehen, also dem schlechten Gefühl, was sich dann nach dieser Urlaubszeit ausbildet. Es kann aber auch so sein, dass wir einfach mega hohe Erwartungen an den eigenen Urlaub, ja, oder die Sommerzeit insgesamt haben, die sich dann zum Teil einfach nicht erfüllen. Na, dass man so ein sehr genaues Bild davon im Kopf hat, was man diesen Sommer alles erleben möchte. Und bei manchen Personen ist es aber auch ganz anders. Die können einfach zum Beispiel, wenn sie selbst erkrankt sind oder vor kurzem erst erkrankt waren, an einer Depression zum Beispiel, oder zumindest an einer depressiven Verstimmung, dass sie diese Positivität, die viele Menschen über die Sommermonate ausstrahlen, mit viel Aktivität, ne, viel Aktion, die auch draußen stattfindet, die sichtbar ist, dass sie das gar nicht wirklich ertragen können. Also ich habe eine Patientin gerade im Kopf, wenn ich euch das erzähle, die schon ein bisschen älter war, sie war über 65 Jahre und sie hat sich über diese Sommermonate immer fast komplett zurückgezogen, weil sie mir gesagt hat, sie kann in ihrer Einsamkeit und in ihrer depressiven Verstimmung, in der sie festgesteckt hat, überhaupt nicht ertragen, wenn sie wahrnimmt, wenn sie sieht, dass all ihre Freundinnen, die Nachbarinnen aus der Straße jetzt Blumen draußen pflanzen, dass die viel im Garten beschäftigt sind, den ganzen Tag draußen sind etc. Also das konnte sie nur ganz schlecht aushalten in ihrem eigenen negativen Gefühl. Ja, jetzt habt ihr mal so ein paar Facetten des Ganzen, will ich es mal nennen, kennengelernt. Und auch Social Media prädestiniert natürlich umso mehr dazu, auch so eine Art von FOMO zu empfinden. Na, auch der WhatsApp-Status der anderen, den ich da vielleicht in den Sommerwochen und Monaten sehen kann. Also das prädestiniert alles manche Leute dazu, sich schlecht zu fühlen. Ich habe hier im Übrigen auch schon mal, wenn dich das näher interessiert, eine eigene Episode zu FOMO gemacht, also zu Fear of Missing Out. Diesem Gefühl, was wir dann empfinden können, wenn wir uns mit anderen und deren Events etc. vergleichen. Das war die Episode Nummer 28. Ich verlinke dir die aber auch gerne in den Shownotes nochmal. Ja, und was dann passiert ist, dass Menschen zum Teil so von A nach B hetzen, von einem Event zum anderen, um ja irgendwie einen erfolgreichen Sommer zu haben, in Anführungsstrichen. Also es kann jetzt sein, dass du von dem Ganzen noch nie irgendwas gehört hast, dass der Sommer für dich total unkompliziert und toll ist. Dann beglückwünsche ich dich einfach nur, dann sei froh, dass du positive Gefühle entwickeln kannst, dass du deinen Sommer genießen kannst. Das möchte ich dir auch auf keinen Fall nehmen. Dann ist diese Episode heute eher für die Menschen, die sich in diesen genannten Facetten oder in diesen Schilderungen jetzt von gerade wiedererkennen. Ja, und ich kann so für meinen Teil sagen, ich bin in diesem Bereich Summer Depression oder Summertime Sadness nicht so wirklich zu Hause. Aber was ich zum Beispiel gut kenne, die Facette, die mir da am nächsten ist, ist, dass ich in der Vergangenheit, und ich benutze hier bewusst das Wort Vergangenheit, weil das bei mir nicht mehr so ist, weil ich da jetzt mittlerweile gute Handwerkszeuge gefunden habe, um damit umzugehen. Aber mir ging es so, dass ich immer wahnsinnig große Erwartungen an den Sommerurlaub geknüpft hatte. Zum einen wollte ich unbedingt natürlich Erholung, so als Mutter von 4 Kindern mit einem Fulltime-Job. Nichts war mir wünschenswerter als Erholung zu erleben, was ja besonders mit kleinen Kindern oft so eine Illusion war. Und zum anderen aber auch, dass ich im Urlaub ganz, ganz viele Dinge machen wollte, zu denen ich natürlich sonst nicht gekommen bin. Sowas wie Fotos sortieren und Fotos entwickeln zum Beispiel. Ja, ich entwickle tatsächlich noch Fotos. Und ja, so alle möglichen Freunde zu besuchen, die man vielleicht sonst nicht geschafft hat zu besuchen. Also Punkt, Punkt, Punkt. Alles, was man sich so vornehmen kann. Und jetzt würde ich nicht sagen, dass ich darüber depressiv geworden bin, das nicht. Aber ich bin jedes Mal schon aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt und war irgendwie desillusioniert und manchmal auch echt erschöpft. Also nach dem Urlaub erschöpft zurückzukommen, das kenne ich aus meiner Vergangenheit noch sehr, sehr gut. Und da bin ich eigentlich mittendrin in dem Phänomen des Post-Holiday-Syndroms. Ja, und jetzt möchte ich mir aber natürlich mit euch und für euch mal angucken, was können wir denn tun? Was ist denn aus psychologischer Sicht jetzt hilfreich? Weil wir alle sind ja viel beschäftigt. Die meisten von euch sind in der Erwerbsarbeit und oder zusätzlichen Care-Arbeitssituation und es ist einfach wahnsinnig anstrengend per se schon, ne? Ohne dass wir uns irgendwelche Erwartungen machen, ohne dass wir 6 Wochen lang Kinder im Sommerurlaub bespaßen mussten etc. Also wir alle haben ja irgendwelche Vorstellungen von unserer Sommerzeit und jetzt wollen wir mal gucken, wie kann das Ganze vielleicht ein bisschen gesünder, ein bisschen konstruktiver aussehen, sodass wir nicht in dieser Summertime Sadness, in dieser FOMO oder in diesem Post-Holiday-Syndrome landen. Ja, und ihr habt jetzt ja vielleicht schon gemerkt, das sind alles sehr unterschiedliche Syndrome, will ich das mal nennen. Das sind ja keine Dinge, meistens zumindest keine Dinge von Krankheitswert. Aber es sind Phänomene, die doch sehr unterschiedlich sind in ihrem Ursprung, in ihrer Begründung. Und deswegen gehen die Tipps jetzt natürlich auch so ein bisschen auseinander. Aber da seid ihr alle selbst gut in der Lage, euch einzusortieren, was da am besten für euch passt. Also zieht euch einfach das raus, was auf eure Situation vielleicht am ehesten zutrifft. Ja, und als allererstes würde ich eben sagen, präventiv das Jahr mal ein bisschen anzuschauen. Und ich finde, hier lohnt sich schon, so eine Jahres- bzw. Halbjahresplanung mal zu machen. Ich weiß, manche sind überhaupt nicht der Fan von sowas ganz Strukturiertem und die lassen das alles auf sich zukommen. Ist auch völlig okay. Aber ich mache so die Erfahrung, dass ich mir das Jahr gerne mal so anschaue. Bei mir eignet sich immer tatsächlich der Oktober dazu, weil der Oktober bei uns der Zeitpunkt ist, wo wir schon den Jahresurlaub für das kommende Jahr abgeben müssen. Also in unserem Konstrukt Krankenhaus ist das alles schon sehr, sehr frühzeitig verplant. Und dann gucke ich mir immer an, was ist im nächsten Jahr so los und was kann ich auch aus der Erfahrung sagen, wie lange kann ich zum Beispiel durcharbeiten, wann brauche ich eine Pause. Also früher habe ich oft 4 Monate und länger durchgearbeitet und das ist dann wirklich schon eine echt harte Nuss und ich finde, für mich ganz persönlich ist das zu lang. Also ich kann gar nicht sagen, ich finde, sondern Aus meiner persönlichen Erfahrung ist das zu lang, 4-5 Monate zu arbeiten. Ich brauche früher eine Pause. Und dann darfst du aber auch für dich natürlich hingucken, müssen diese Pausen dann lang sein? Möchte ich einen langen Erholungsurlaub am Stück haben? Oder bin ich eher ein Typ, der vielleicht mit ein paar versetzten langen Wochenenden, an denen ich gerne einen Städtetrip mache oder was auch immer, bin ich damit zufrieden und glücklich und komme damit wieder gestärkt raus? Das ist in etwa vergleichbar, wenn wir so einen einzigen Tagesverlauf angucken. Da bin ich zum Beispiel jemand, ich profitiere absolut von einem langen Schlaf am Stück. Ja, ich muss den Nachtschlaf bekommen. Ich bin wie ausgewechselt, beziehungsweise also ins Positive wie ins Negative, wenn ich meine 7 oder 8 Stunden Nachtschlaf nicht hatte. Ich brauche im Verhältnis zu anderen Menschen relativ viel Schlaf. Aber ich bin überhaupt niemand, der von so einem Powernap profitieren könnte. Also ich bin nach einem Powernap tatsächlich total gerädert. Also mich kann man danach nicht mehr gebrauchen. Wenn ich mich nachmittags eine halbe Stunde auf die Couch legen würde oder 20 Minuten, dann geht es mir wirklich viel, viel schlechter als vorher. Und mein Mann ist da ganz anders. Oder ich kenne Personen, die sich 10 Minuten aufs Ohr legen können und danach ins Positive wie ausgewechselt sind. Das ist also sehr, sehr individuell. Und somit auch mit den Ruhepausen oder den Bedürfnissen so übers Jahr. Also macht hier mal ein bisschen so einen Jahresvorblick oder so eine Vorausplanung, so eine Vorausschau. Welche Pausen sind angezeigt? Wie lang müssen die sein? Und wo sind die am besten positioniert? Ich finde, das lohnt sich, hier ein bisschen Zeit rein zu investieren. Ja, und als nächstes dürfen wir uns die Überlegung machen, dass Urlaube ja eigentlich die entspannteste Zeit des Jahres sein sollten und nicht die anstrengendste Zeit. Hier würde ich als Psychotherapeutin wirklich ganz klar sagen, dass andere bestimmte Events oder Besuche bei Verwandten, Freunden, Geschwistern, wer das auch immer sein mag, Renovierungsarbeiten von Zimmern, ja, also wo ihr jetzt nicht unbedingt 6 Wochen am Stück für braucht, sondern was so kleinere Renovierungsprojekte sind etc. etc., die eventuell mal nicht in diese Haupturlaube oder in die Urlaube der Erwerbsarbeit reinzuplanen. Ich weiß, dass das manchmal nicht zu vermeiden ist, also wenn ich Verwandtschaft habe, die 700 oder 1000 Kilometer entfernt wohnt, dann kann ich das natürlich nicht mal eben an einem 2-tägigen Wochenende machen. So viel ist ganz klar. Und wenn ich eine umfangreiche Renovierungs- oder Bauarbeit am eigenen Haus zu leisten habe, dann ist das mitunter auch nicht anders zu realisieren, als dass ich dafür Urlaub nehme. Aber wenn wir jetzt von diesen Sondersituationen mal absehen, dann können wir doch ein bisschen gucken, dass wir nicht alles, was es an Events so gibt, an Dinge, die ich mir so vorgeplant habe, Dinge, die ich immer schon mal machen wollte, ob das vielleicht nicht machbar ist, die tatsächlich auch mal an ein langes Wochenende zu legen oder überhaupt am Wochenende abends mal richtig lange wach zu bleiben, um sowas abzuarbeiten. Also hier gibt es die verschiedensten Variationen, aber ich bin mittlerweile wirklich dazu übergegangen, das nicht mehr in meinen Erholungsurlaub reinzulegen, sondern dann wirklich zu sagen, jetzt machen wir lieber ein Wochenende zusammen oder ich gehe XYZ erledigen oder ich gehe Person XY besuchen und bleib vielleicht 1 oder 2 Nächte, was ich mir zwischendurch mal realisieren kann, anstatt all diese kleinen Dinge in diesen Haupturlaub reinzulegen. Weil dann kommen wir nicht so sehr in die Versuchung, von Event 1, 2 nach 3 zu hüpfen und dazwischen vielleicht mal einen Tag für uns zu haben und dann schon wieder auf die nächste Feierlichkeit zu gehen, das ist erfahrungsgemäß furchtbar schlecht. Und auch wenn das viele so mit dem Label Eustress versehen würden, also dieses Wort für positiven Stress, ja, da müssen wir uns immer wieder bewusst machen, auch positiver Stress ist Stress. Auch das bedeutet Cortisol, Adrenalin, alles, was in unserem Körper so vor sich geht. Und wenn wir dann 1 oder 2 oder sogar 3 Wochen in diesem Pensum durchziehen, ja, dann können wir uns am Schluss zwar auf die Schulter klopfen, was wir alles abgearbeitet, erledigt und untergebracht haben in diesem Urlaub. Aber ich glaube, hier darfst du dir wirklich die Frage gönnen, ob das alles sein muss und ob das deine Sommerzeit des Jahres wirklich so entspannt gemacht hat, wie die eigentlich vielleicht angedacht war. Ganz anders könnte es natürlich auch aussehen, wenn du gar nicht so sehr die Verknüpfung hast, Sommerzeit ist eine entspannte Zeit. Na, auch diesen Denkraum möchte ich hier an der Stelle aufmachen, denn es könnte ja auch sein, dass du vielleicht eher jemand bist, der die Winterzeit, die Weihnachtszeit als die entspannte, die geruhsame, die Erholungszeit wahrnimmt, wo du vielleicht sagst, hier plane ich mir einen extra langen Urlaub ein oder hier halte ich alle möglichen Events raus. Dann darfst du das natürlich auch genau für dich umdrehen. Also das ist jetzt eigentlich nicht auf die Sommerzeit begrenzt, sondern eher auf diese Haupturlaubszeit, so möchte ich es mal nennen. Ja, wenn es jetzt bei dir ganz anders ist, wenn das bei dir eher so in diese Richtung Summertime Sadness geht, wie ich das vorhin beschrieben habe, dann finde ich es wichtig, zuallererst sich nochmal bewusst zu machen, Depressionen oder Depressivität sucht sich keinen bestimmten Zeitpunkt aus. Also viele depressive PatientInnen, die ich kenne, die fühlen sich so nochmal eine Portion extra schlecht damit, wenn sie das in dieser möglicherweise leichtfüßigen Sommerzeit erwischt. Das ist ein bisschen so, wie wenn ihr eine Sommergrippe bekommt. Man münzt diese Grippezeit eher so auf die Winterzeit im Februar, März, wenn es draußen sowieso eklig ist. Und wenn es jetzt aber draußen 30 oder 40 Grad ist, dann kommt es uns relativ komisch vor, eine Grippe zu bekommen und wir fühlen uns irgendwie so doppelt gestraft. Und das kann bei depressiven Menschen auch der Fall sein. Und deswegen hier nochmal ganz, ganz wichtig. Also Depression ist in erster Linie eine Hirnstoffwechselstörung. Das möchte ich hier an der Stelle nochmal ganz laut loswerden, dass hier biochemische Botenstoffe im Gehirn gestört sind, dass hier Regelkreise gestört sind, die uns dann so ein anhaltend negatives Gefühl machen, die unseren emotionalen Kreislauf durcheinander bringen, die unseren Antrieb reduzieren und all diese Begleiterscheinungen, die eben noch damit einhergehen. Und hier lohnt es sich also überhaupt nicht, so diese Depressivität im Sommer zu verfluchen, in Anführungsstrichen. Und man darf sich natürlich auch immer Hilfe holen, wenn es einem schlecht geht, egal welche Jahreszeit das ist. Also das war mir in erster Linie nochmal wichtig an dieser Stelle. Und du darfst mal bedenken, wenn du dich vor allem vermehrt vergleichst zu diesen anderen Personen, die jetzt alle positiv umhertänzeln, so in deiner Weltsicht, die du vielleicht gerade hast, du siehst immer nur einen einzigen Ausschnitt von dieser anderen Person. Na, das ist ein absoluter Querschnitt, der manchmal eine halbe Stunde dauert, der aber auf Social Media vielleicht auch nur 10 oder 30 Sekunden dauert. Und diese andere Person, die ist natürlich vielleicht auch mal down, die ist vielleicht auch mal einsam, auch mal lustlos. Das postet nur keiner. Das zeigt dir auf der Straße keiner und das postet eben auch keiner. Gepostet werden Hochzeiten, Partys, Events, Urlaubsfotos, Businessabschlüsse, was auch immer. Das ist aber nicht das Leben. Das ist nicht das Leben. Eigentlich ist uns das total klar, rational, aber unser Emotionszentrum, das stürzt sich nahezu auf diese Bilder, die uns da präsentiert werden, auf diese Reels, auf diese Stories, auf diese Fotos. Die werden ganz emotional verarbeitet, besonders eben, wenn wir schon angegriffen sind, wenn wir depressiv sind, wenn wir eine depressive Verstimmung haben, wenn wir einsam sind, wenn es uns nicht gut geht. Und deswegen hier ganz wichtig nochmal, mach dir das immer wieder bewusst, auch wenn es deine Rationale, auch wenn es dein Intellekt schon weiß, das sind nur Ausschnitte dieser Personen. Das ist nicht das 360-Grad-Leben dieser Person. Und ihr wird es in 99% der anderen Zeitpunkte des Tages vielleicht genauso gehen wie dir. Was sehr, sehr gut helfen kann, auch wieder in diesem Zusammenhang der Summertime Sadness beziehungsweise FOMO oder einer Art ja, Sommerkrise, wenn ich das mal so nennen will, ist eine Achtsamkeitspraxis. Ich habe hier auch schon mal eine separate Episode zur Achtsamkeit gemacht. Wenn dich das Konzept dahinter interessiert, wenn du ein bisschen näher was dazu wissen möchtest, da erkläre ich auch viele Details. Da sind auch ein paar Übungen beschrieben, die du machen kannst. Und eine Achtsamkeitspraxis hilft deshalb gegen dieses Phänomen so gut, weil ich mir einfach mal angucke, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was schmecke ich, was fühle ich gerade jetzt in diesem Moment. Und die Achtsamkeit will uns ja lehren, dass das eben alles auch gerade okay ist, was wir da so wahrnehmen. Es geht wirklich um das Hier und Jetzt. Und wenn das gerade hier und jetzt was Angenehmes ist, was wir da wahrnehmen, ist es wunderbar. Wenn aber nicht, dann ist das auch tröstlich, denn das ist eben auch nur ein Moment von vielen, den wir hier gerade achtsam wahrnehmen. Und es geht ja immer darum, ohne die Bewertung das Ganze wahrzunehmen, also das einfach mal zu registrieren, was ist da gerade auf meinen Wahrnehmungskanälen, in meinen Sinnen, in meinen Emotionen, in meinem Körper und eben nicht wegzudrücken, nicht zu verteufeln, nicht abzuwerten, nicht mit einer Gefahr zu interpretieren, weil das Ganze eben auch so vergänglich ist. Und ich finde persönlich, darin ist immer auch was Tröstliches. Also das Schöne wahrzunehmen und zwar sehr bewusst wahrzunehmen, was ist da vielleicht gerade Angenehmes, kann furchtbar gut helfen, wenn ich in so einer Sadness auch drin stecke. Und was Tröstliches kann es haben, wenn ich mir eben den Gedanken bewusst machen kann, dass alles auch im Flow ist. Wir haben ja immer so gerne die Autobahn oder so eine Luftballon-Metapher. Ich nehme eigentlich immer lieber gern die Luftballons, wenn wir uns so einen Strauß Heliumballons vorstellen, dass wir den betrachten, dass wir den beobachten können, wie er so schön an uns vorbei zum Himmel steigt, dass wir aber eben nicht die Hand ausfahren müssen und müssen krampfhaft einen dieser Ballons jetzt festhalten und krampfhaft in der Hand halten, sondern dass alles im Flow ist und dass es trotzdem nicht minder schön ist, das jetzt zu beobachten. Ja, und als nächstes möchte ich euch den Impuls mitgeben, dass man versuchen kann, natürlich diese Erwartungen an den eigenen Urlaub oder noch weiter gefasst an den eigenen Sommer mal so ein bisschen anders zu managen. Na, das ist vorhin schon mal angeklungen und ich manage das insofern, dass ich wirklich nicht mehr die Erwartung habe, das muss jetzt hier der geilste Sommer des Jahrtausends werden. Ich gucke eher ganz genau, was habe ich vor, wie lange habe ich frei, wo befinden wir uns, wo möchten wir vielleicht hinfahren, wie alt sind die Kinder, ne? In welchem Stadium sind die so. Denn enttäuscht wird man ja nur, wenn man sich täuscht vorher. Und deshalb lohnt es sich mal sowas wie eine Vision zu dieser Zeit zu entwickeln. Wo sehe ich mich da am ehesten? Wo sehe ich mich? Bei einer Wanderung, im See, am Meer, beim Besichtigen von irgendetwas, bei einem Städtetrip? Oder sehe ich mich einfach auf meiner Gartenliege, im heimischen Garten liegen? Das können alles so Visionen sein. Und damit meine ich aber jetzt nicht so eine Art Wunschdenken. Das ist ja auch etwas, was man unter dem Wort Vision immer mal versteht. Ich meine nicht das Wunschdenken, sondern eher ein klares Bild zu entwickeln von meinen Bedürfnissen, die da gerade sind für diese Sommerzeit, für diese Urlaubszeit, an was ihr jetzt da auch immer denkt. Und wenn zum Beispiel kleine Kinder da sind, mein Bedürfnis aber zum Beispiel Ruhe und Entspannung ist, ne, das ist ja das, was ich vorhin geschildert habe, war bei mir oft der Fall in der Vergangenheit, dann wirklich zusehen, wie bekomme ich dieses Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung möglichst oft da rein in diese Zeit. Ne, der Fehler ist dann oft, dass wir versuchen, so beides zu bedienen und zwar möglichst auch noch gleichzeitig. Und diese Enttäuschung, diese große Enttäuschung, die kommt dann oft, wenn wir einen Konflikt haben zwischen den Bedürfnissen und das ist natürlich viel, viel mehr die Regel als die Seltenheit, zum Beispiel so ein Bedürfnis zu haben, ich will ganz viel schaffen in dieser Zeit und gleichzeitig das Bedürfnis, ich brauche Ruhe. Und wenn wir dann versuchen, beides gleichzeitig zu bekommen, das wird wirklich furchtbar, furchtbar anstrengend und da kann ich euch sagen, das ist in vielen Fällen einfach zum Scheitern verurteilt. Und ich tue mir mittlerweile wirklich leichter, wenn ich zulasse, dass eins wichtiger sein darf als das andere. Und letztendlich, wenn ihr mal in euch hineinhorcht, wenn ihr ehrlich zu euch seid und wenn ihr auch mal so auf das tägliche Leben guckt, dann ist das ganze Leben ja immer wieder so ein Abwägen und Priorisieren. Nur viele von uns gestehen sich das eben nicht zu. Viele denken, ich will jetzt die Mutter sein, die 24/7 Halligalli macht, aber gleichzeitig will ich vielleicht 5-mal am Tag meditieren und total ausgeglichen sein. Und wenn wir achtsam sind und es einfach mal so akzeptieren, wie es gerade in der Sekunde ist, na, dann müssen wir auch nicht ständig sauer auf uns und auf das Leben und auf andere Menschen sein, dass das irgendwie alles nicht so funktioniert oder dass die Personen, dass die Kinder nicht so funktionieren, wie wir das vielleicht gerne haben wollen. Und was sich jetzt so ein bisschen anhört, wie die eigenen Bedürfnisse aufzugeben, ist in Wirklichkeit die ganz andere Nummer, ist in Wirklichkeit sein eigenes Bedürfnis ernst zu nehmen und auch sich zuzugestehen, dass man das haben darf und dass man jetzt nicht beide Bedürfnisse vielleicht gleich stark in sich spürt und dass man eins auch mal zurückstellt. Und wenn ich das Halligalli machen für die Kinder oder irgendwie 24/7 mit meinen Kindern zu verbringen jetzt zurückstellen kann, zugunsten des anderen Bedürfnisses, dann tue ich mir damit eben psychisch was wirklich, wirklich Gutes. Das betrifft natürlich genauso alle anderen konkurrierenden Bedürfnisse. Das ist jetzt nur ein Beispiel aus meiner vergangenen Realität sozusagen. Ja, summa summarum, um auch mal zu einem Abschluss zu finden zu der heutigen Folge. Versucht erstmal gut vorzuplanen, was ihr vorplanen könnt, wo ihr gerade steht, was dran ist und was auch jeder so aus eurer Familie, aus eurem Umfeld, aus eurer Partnerschaft vielleicht gerade braucht. Eine offene, eine gute Kommunikation darüber hilft erfahrungsgemäß, wenn ihr euch das untereinander auch austauscht, weil in den allermeisten Fällen leben wir ja nicht im luftleeren Raum, sondern hängt da ein ganzes System mit dran und es reicht natürlich dann oft nicht, auch die eigenen Bedürfnisse anzugucken, sondern das Ganze irgendwie in der Familie zu matchen und das ist schon eine riesige Aufgabe. Also ich möchte hier in der Episode überhaupt nicht den Eindruck vermitteln, dass das alles easy peasy ist und dass wir das alles mal ebenso für uns entscheiden können. Das ist wirklich schon eine Aufgabe und je größer die Familie, ich weiß, wovon ich spreche, desto schwieriger ist es hier, die Bedürfnisse alle auch unter einen Hut zu bringen. Aber dazu muss ich sie eben erstmal erfassen, dazu muss ich sie einplanen, dazu muss ich sie vielleicht auch offen kommunizieren. Und dann können wir so in diesem Erwartungsmanagement gucken, wo bringen wir das Ganze irgendwie am besten unter. Und am wenigsten enttäuscht wirst du eben dann sein, wenn du bedürfnisorientiert guckst, wo die Priorität liegen soll. Denn schau da wirklich, wirklich ganz ehrlich auch in dich rein. Erstell zur Not eine Rangliste dieser Bedürfnisse, weil wichtig ist eben zu verstehen, da ist nicht nur ein Bedürfnis. Da ist nicht nur das Bedürfnis, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen oder nur das Bedürfnis, sich entspannen zu wollen oder nur das Bedürfnis, gewisse Sachen abarbeiten zu wollen. In aller Regel sind da all diese Bedürfnisse in uns und wir kommen gar nicht umhin, wenn wir nicht in so eine Enttäuschung gelangen wollen, eine Priorisierung vorzunehmen. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass du den ganzen Sommer dann nur ein Bedürfnis bedienen darfst, das, was Priorität hat, das darf sich auch tageweise verschieben, aber zur selben Zeit all die drei Bedürfnisse bedienen zu wollen, das funktioniert erfahrungsgemäß schlecht. Ja, und dazu gehört aber eben auch diese Bedürfnisse ernst zu nehmen und zu akzeptieren, dass die jetzt da sind. Bringt wenig, sich wirklich dafür zu hassen, dass ein anderes Bedürfnis vielleicht weniger da ist. Wenn du zu Hause geblieben bist und nicht auf die Party gegangen bist, dann hatte das wahrscheinlich einen guten Grund, dass du nämlich vielleicht bedürfnisorientiert entschieden hast, so ganz intuitiv. Und FOMO zu empfinden, ja, psychologisch gesehen wäre das jetzt fast so eine Art Strafgefühl. Na, aber FOMO bedeutet eigentlich, wenn wir es ganz streng nehmen, dass du deine Entscheidung nicht respektierst. Dass du das Bedürfnis, was zu dieser Entscheidung geführt hat, die du getroffen hast, nämlich vielleicht gegen die Party oder gegen den Cluburlaub in XY und für die heimische Terrasse, was auch immer das für eine Entscheidung ist, dass du das Bedürfnis hinter dieser Entscheidung eigentlich nicht ernst genug nimmst und die Entscheidung damit nicht respektierst. Ja, ich hoffe, dass dir dieser Impuls oder vielmehr all die Impulse ein bisschen weiterhelfen konnten. Wie gesagt, einige von euch haben vielleicht gar nicht so sehr mit diesem Summertime-Phänomen oder mit den Phänomenen zu tun. Aber ich weiß schon aus meiner therapeutischen Praxis und auch aus Gesprächen, die ich so im Alltagsleben führe, dass einige das doch kennen, ob es jetzt in Richtung FOMO geht, ob es eher in Richtung Depressivität oder so einem Post-Holiday-Syndrom geht. Ihr alle habt euch dann hoffentlich hier wiedergefunden. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr jetzt alle noch eine wunderschöne Sommerzeit verbringt, ganz so nach euren Bedürfnissen, wie ihr euch das ausgesucht habt. Und baut hin und wieder ein bisschen Achtsamkeit ein, weil ich finde immer, das macht ganz, ganz viel, wenn wir irgendwann mal innehalten und uns wahrnehmen und spüren, was da gerade ist und das nicht auf dem Fuße verteufeln, sondern wir erkennen, dass da drin auch ganz, ganz viel Segen liegen kann. Entweder in dem schönen Moment, den wir da gerade wahrnehmen, oder aber auch in der tröstlichen Vorstellung, dass es eben nur ein Moment von 1000 heute ist. Ja, habt eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns wieder hier in 14 Tagen. Das ist gerade die Frequenz dieses Podcasts. Und ja, schnupper auch gern nochmal in die alten Episoden rein. Damals hieß der Podcast noch Family Factory, findest du aber alles hier unten im Feed. Und vielleicht ist ja da für deine Urlaubszeit auch noch was Schönes für dich dabei. Macht's gut, bis in 14 Tagen. Tschüss.